En tiempos aborígenes esta guerra se inicia cuando whiskas y quimbayas se mataban por codicia. Saqueadores españoles llegaron sin preaviso acribillando y esclavizando a muchos de nuestros ídolos. Los guerreros de estas guerras han cambiado. Ahora en esta urgencia con las tropas del Estado, pandillas juveniles contra grupos milicianos. La guerra de los narcos, la guerra entre sicarios, la guerra de las razas y entre clases sociales, la del cazador en contra de los animales. Esta es una sociedad largamente hecha de plomo, donde reinan todas guerras por las tierras y el oro. Guerras casi tan sordas, nunca declaradas, donde el resultado es muerte y familias desplazadas. Después de tanto tiempo ya estamos acostumbrados a vivir tranquilamente en este país armado. Guerra aquí, guerra allá, y esto
para... Kolumbien ist ein schönes, aber auch ein grausames Land. Weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit nimmt der seit über 40 Jahren tobende Krieg kein Ende. US-Strategen nennen ihn Krieg niedriger Intensität, doch wir bezeichnen ihn als einen schmutzigen. Das Land gilt als Laboratorium des Neoliberalismus. Nationale und transnationale Interessen haben sich längst zu einem Kampf gegen jeden Widerstand formiert. Jährlich werden rund 30.000 Menschen ermordet. Mehr als 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht oder kämpfen in gigantischen Flüchtlingsvierteln ums Überleben, wo sie weiterhin dem Wüten der Todesschwadronen ausgesetzt sind. Große Teile der politischen Gegenbewegung wurden dahingemordet, so dass vielerorts schon von einem sozialen Genozid gesprochen wird. Die vor allem bäuerliche Zivilbevölkerung ist das größte Opfer des Krieges. Dieses Kolumbien-Special ist Teil einer Reihe eines umfangreichen und doch sehr unvollständigen Rückblicks auf Ereignisse und Entwicklungen des vergangenen Jahres 2002.
Mit den Worten »Die ganze Nation ruft nach Ruhe und Sicherheit« übernahm Álvaro Uribe Vélez am 7. August 2002 sein Amt als Staatspräsident Kolumbiens. Seine Worte wurden von Anschlägen der Guerilla FARC im ganzen Land überschattet.
Zur Erinnerung, der Friedensprozess, der 1999 durch Gespräche der Regierung und der größten kolumbianischen Guerilla, den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, FARC, eingeleitet worden war, wurde am 20. Februar 2002 vom damaligen kolumbianischen Präsidenten Andrés Pastrana aufgekündigt. Die kolumbianische Armee begann nun eine groß angelegte Offensive gegen die FARC, die bislang jedoch nur bescheidene Erfolge bescherte. Die FARC ihrerseits begann verstärkt die direkte Konfrontation mit allen Repräsentanten des Staates. Außerdem lancierten sie eine Strategie, mit der sie den Krieg in die Städte trugen, was sich in zahlreichen Innenstadtanschlägen ausdrückte. Letztendlich kam es auch zu zunehmenden Konfrontationen mit den Paramilitärs, durch die die Bevölkerung immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die paramilitärischen sogenannten Vereinigten Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens, AOC, hatten inzwischen ein beispielloses Maß an Organisierung und Stärke erreicht. Die Paramilitärs gingen ursprünglich aus den Privatarmeen von Großgrundbesitzern und Drogenhändlern hervor. Heute stellen sie vor allem ein Werkzeug des Neoliberalismus dar, wobei sie die Interessen der Machtelite, also vor allem der Drogenmafia, Großgrundbesitzer und Unternehmen, als auch die der kolumbianischen Regierung und der USA durchsetzten. Sie führen Massaker und Massenvertreibungen durch, um Gebiete für deren Ausbeutung zu säubern und wollen die sozialen Organisationen und die Guerilla zerschlagen. Dabei werden sie von der Armee und den Medien gedeckt.
Vor diesem Hintergrund wurde am 26. Mai Uribe zum neuen Präsidenten gewählt. Nicht einmal 50% der Bevölkerung hatten sich an den Wahlen beteiligt und so kam es, dass Uribe mit 53% an Stimmen die Wahlen im ersten Durchgang für sich entscheiden konnte. Ganze Freude der Vereinigten Staaten und der AOC, deren militärischer Anführer Salvatore Mancuso Uribe seine Glückwünsche zusandte. Uribe hat in seiner Wahlkampagne versprochen, den bewaffneten Konflikt zu beenden, der das Land in eine tiefe Krise gestürzt hatte. Durch Wahlslogans wie feste Hand, großes Herz und mit der Unterstützung großer Teile der nationalen politischen und wirtschaftlichen Elite, der USA und nicht zuletzt der Paramilitärs, eroberte Uribe die Gunst der breiten Wählerschaft. Ein großer Teil der Bevölkerung hatte sich ein autoritäres Staatsoberhaupt ersehnt, durch den der Krieg militärisch entschieden und damit beendet werden sollte. Außerdem hatten sich viele Menschen von der vielfältigen Desinformationskampagne der Medien täuschen lassen, durch die das verhandlungsfeindliche Klima noch verschärft worden war. Uribe profitierte insoweit von den ergebnislosen Verhandlungen zwischen der vorherigen Regierung und den Guerillas, als dass er stets als kompromissloser Guerilla-Gegner galt. Und was den sozialen Organisationen Kolumbiens vor den Wahlen längst klar war, nahm seit Uribes Machtübernahme immer schärfere Konturen an. Seine Politik wird nicht zu einem schnellen Ende des Krieges führen, sondern dient der Durchsetzung ökonomischer Interessen, wofür die kolumbianische Bevölkerung konsequent militarisiert und in einem beispiellosen Ausmaß in den Krieg eingebunden wird.
Nun, wer ist nun eigentlich dieser Álvaro Uribe, der nicht nur in der deutschen Medienlandschaft weitgehend als eiserner Feldherr gegen das Böse gefeiert wird? Der nach Kanada ausgewanderte kolumbianische Ex-Offizier unter dem Namen Manuel Rosenberg beantwortet diese Frage.
Uribe was the first public office position he held was in the early 80s. In fact, by 1983 he was fired.
Aus seiner ersten öffentlichen Anstellung bei der zivilen Luftfahrt wurde Uribe 1993 gefeuert, weil er Lizenzen zum Drogenschmuggel ausgestellt hatte. Seine nächste öffentliche Anstellung war als Bürgermeister in Medellin, wo er abermals gefeuert wurde, da er und seine Familie direkte Kontakte zum Ochoa-Drogenkartell pflegten. Dann hatte er zwei Positionen im kolumbianischen Parlament inne. Dort wurde er durch drei Gesetzeserlasse bekannt. Der erste war die Reformierung und de facto Privatisierung des Gesundheitssystems. Dieser hatte zur Folge, dass die meisten öffentlichen Krankenhäuser schließen mussten. Außerdem war Uribe für das Gesetz 50 verantwortlich, die aggressivste Gesetzgebung zur Einschränkung von Arbeiterrechten des ganzen Kontinents. Die nächste Gesetzgebung betraf die Legalisierung der Convivir, was einer Legalisierung der Paramilitärs gleichkam. Dann wurde Uribe zum Gouverneur in Antioquia, einer der reichsten und größten Provinzen des Landes. Im Norden Antiochias gab es eine starke Gewerkschaftsbewegung der Bananenarbeiter. 1994 bis 1997 sind 3.500 Menschen ermordet worden, die meisten davon waren unbewaffnete Zivilisten. Die Gewerkschaften waren zerschlagen und aufgelöst worden. Die Kontrolle wurde an das Militär übergeben, an den Intimus von Del Rio, Kommandeur der Streitkräfte, der direkte Verbindungen zu den Paramilitärs unterhielt und für die Übergriffe der letzten Jahre verantwortlich war. Trotzdem wurde er wegen Verfahrensfehlern aus der Haft entlassen. Es gab neulich ein Festessen, wo er und seine Straffreiheit gefeiert wurden. Der Hauptredner zu diesem Anlass war Präsident Uribe Vélez. Sein Hintergrund besteht vor allem aus zwei Punkten: direkte Verbindungen zu paramilitärischen Einheiten sowie zum Drogenhandel des Medellin-Kartells. Uribe ist nicht zuletzt auch Absolvent von Oxford und Harvard und hat einen sehr starken neoliberalen Hintergrund. Sein Vater wurde entführt und währenddessen getötet. Diese Entführung hatte viel mit der Ausbeutung der Arbeiter und den Bedingungen auf den Familienfarmen zu tun. Uribe repräsentiert die kolumbianische Ultrarechte und die Gegner von Verhandlungen mit der Guerilla. Er steht für Privatisierung und Strukturanpassungsmaßnahmen, für die Politik des IWF und die Führung Kolumbiens im Prozess der Verwirklichung der interamerikanischen Freihandelsabkommen.
Which he will be very likely leading in the coming months and years.
Yeah.
Uribe stammt ursprünglich aus den Reihen der liberalen Partei. Diese hatte sich die Regierungsmacht jahrzehntelang mit der konservativen Partei geteilt. Klare Regierungsrezepte, welche die eine von der anderen Partei abgrenzen würden, gibt es nicht. Mit seiner Kandidatur als sogenannter Unabhängiger tat Uribe seinen ersten raffinierten Schritt. Er signalisierte einen Bruch mit den traditionellen Politclans, durch die Kolumbien jahrzehntelang hemmungslos korrumpiert worden ist. Nach seinem Antritt als Präsident am 7. August folgte das zweite Kalkül. Uribe wandte sich sofort an die Vereinten Nationen, angeblich, um diese vermittelnd in den kolumbianischen Konflikt einzubinden. Außerdem betonte er immer wieder, dass seine Politik der harten Hand auch dazu dienen solle, den Menschenrechten zum Durchbruch zu verhelfen. Menschenrechtsgruppen kamen nicht umhin, derartige Aussagen als zynisch zu bezeichnen. Denn die Realität der Politik Uribes sieht völlig anders aus. Vor allem will er die Guerilla militärisch schlagen oder sie zur Niederlegung ihrer Waffen als Grundvoraussetzung für Friedensverhandlungen zwingen. Er begreift jedoch nicht die Guerilla an sich als die wichtigste Herausforderung, sondern vor allem die mit ihr vermeintlich kollaborierende Zivilbevölkerung. Darum hält er die massive Einbindung der bislang weitgehend passiven Bevölkerung in den Krieg auf Seiten des Staates für dringend notwendig. Die internationalen und kolumbianischen Nichtregierungsorganisationen, die oftmals als Guerilla-Unterstützer denunziert wurden und werden, sowie die staatlichen Einrichtungen zum Schutze der Menschenrechte, betrachtet Uribe dabei als hemmend, beschädigend für den angeblichen Friedensprozess. Deshalb gilt es, diese in ihrem Handeln beträchtlich einzuschränken. Gleichzeitig verfolgt er den Plan, den zweiten wichtigen bewaffneten Akteur, die paramilitärischen AUC, weitgehend zu amnestieren und in legale Strukturen einzubinden.
Dessen Wahlkampf in zweiter Linie auf einem Vorgehen gegen die Korruption basierte, hielt die Armee nach seinem Amtsantritt zu Transparenz an. Denn bei der Durchsetzung seiner Pläne kann er sich kaum leisten, dass Unsummen der Gelder für den Sicherheitsetat in den Taschen seiner Generäle verschwinden. Und das Land braucht viel Geld, um die Sicherheit, die Uribe alle kollaborierenden Bürgern verspricht, durchzusetzen. Dabei hatten die USA bereits die Nutzung aller für den Drogenkampf vergebenen Mittel für den Antiterrorkampf freigegeben und zusätzlich 98 Millionen Dollar zum Aufbau einer Sondereinheit zur Verfügung gestellt. Weitere Riesensummen wurden in Aussicht gestellt, doch ließ die Botschafterin der Vereinigten Staaten, Ann Patterson, unlängst verlauten, dass die USA dann zu mehr Investitionen bereit sind, wenn auch die Kolumbianer selbst mehr in ihre eigene Sicherheit investieren. Ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl. So führte Uribe als eine seiner ersten Amtshandlungen eine 1,2-prozentige Vermögensteuer für Personen und Institutionen im Besitz von mehr als 60.000 US-Dollar ein, um damit einen Teil von dem Ausbau des Sicherheitsapparates zu finanzieren. Mit dem Erlass dieser Steuer traf er in bestimmten Kreisen zweifellos auf Wohlwollen. Jedoch kann er nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Löwenanteil der Kriegslast von der armen Bevölkerungsschicht getragen wird, deren ökonomische Situation sich durch die fortschreitende Neoliberalisierung des Landes gleichzeitig drastisch verschlimmert. Am 19. Dezember 2002 zum Beispiel billigten Repräsentantenkammer und Senat eine umstrittene Arbeitsreform, die wichtige Rechte und finanzielle Zuschläge bzw. Entschädigungen der Arbeiter drastisch beschneidet. Zeitgleich steigen die Preise elementarer Güter. Ein Regierungsentscheid ermöglichte es zum Beispiel verschiedenen Firmen, die Medikamentenpreise zu verdoppeln. Dazu kam am 1. Januar 2003 die Einführung einer Mehrwertsteuer von 7% auf viele Grundlebensmittel, die bislang nicht besteuert worden waren, weil sie den Lebensunterhalt der Familien garantieren. Weitere derartige Vorstöße sind absehbar. Die ärmeren Schichten, die sowieso nie die Nutznießer irgendwelcher staatlicher Sicherheit waren und sein werden, sollen diese vermeintliche Sicherheit gefälligst auf verschiedenen Wegen massiv mittragen. Die geplanten 10.000 neuen Polizisten, 30.000 zusätzlichen Berufssoldaten und die Gründung von 2 neuen Armeebataillonen sowie die Verlängerung der Wehrpflicht um mindestens weitere 6 Monate seien hier nur am Rande erwähnt. Denn neben der Ausweitung bereits bestehender Sicherheitsstrukturen will Uribe im beispiellosen Ausmaß vor allem die Zivilbevölkerung in den Konflikt einbinden, die zunehmend zur Zusammenarbeit mit der Armee angetrieben werden soll.
Personas que
Menschen, die zu Hause sind, auf ihrem Land oder in ihren Läden arbeiten, sollen sich als unterstützende Soldaten oder Polizisten verpflichten.
Uribe erklärte außerdem,
diese Zusammenarbeit nimmt durch die massenhafte Einrichtung von lokalen Sicherheitsgruppen konkrete Form an, auch indem die privaten Sicherheits- und Wachgesellschaften für öffentliche Zwecke genutzt, Netzwerke für Informanten gebildet und Hilfssoldaten und Polizisten eingesetzt werden. Das ist eine Art, zu Hause und freiwillig Kriegsdienst zu leisten. Das werden wir auf den Landstraßen, im ländlichen Raum und in den Städten nutzen. Die Dienste werden bescheiden entlohnt, damit wird die Solidarität mit den Institutionen gefördert.
Schon kurz nach seinem Antritt begann Uribe damit, das von ihm bereits während des Wahlkampfes angekündigte Spitzelnetzwerk sowie sogenannte Bauernsoldaten zu organisieren. 1 Million Informanten sollen Straßen und Landstriche beobachten und der Armee Bericht über verdächtige Umtriebe erstatten. Um die Bewaffnung von Netzwerken wie dem Spitzelnetzwerk zu ermöglichen, hatte bereits der alte Präsident Andrés Pastrana kurz vor seinem Abtritt das Dekret 1612 erlassen. Der internationale Druck zwang Uribe aber vorerst zum Einlenken. Diesbezüglich äußerte er bereits am 6. Mai 2002 gegenüber Amnesty International, dass er es für möglich halte, zwar nicht das gesamte Spitzelnetzwerk, sondern spezielle einzelne Teile dessen zu bewaffnen. Schon am 8. August, einen Tag nach Uribes Amtsübernahme, wurde das erste Spitzelnetzwerk in der Provinz Cesar gebildet. Laut des dortigen Polizeikommandanten begann es mit 470 Mitgliedern auf den Straßen und 750 auf dem Land. Und allein 150.000 Spitzel sollen die wichtigste Verkehrsstraße Kolumbiens von Bogotá nach Medellin bewachen. Unser Korrespondent in Bogotá, Fabian Gorleben, meint, dass Uribe in breiten Kreisen der Bevölkerung nicht nur deshalb an Popularität gewonnen hat.
Uribe hat von Anfang an im Vergleich zum vorherigen Präsidenten Andrés Pastrana sehr viel Gewicht auf seine Präsenz im Inland gelegt. So ist er in den ersten Monaten und Wochen sehr viel in verschiedene Regionen des Landes gefahren, hat wichtige Städte besucht, an der Küste, Pazifikküste, Atlantikküste entlang gefahren, wohl auch im Inland als auch in Departamentos, in denen sich schon lange kein Präsident mehr hat blicken lassen, und hat dadurch den Anschein erweckt, dass er der Bevölkerung zuhört, dass er sich der Bevölkerung widmet und dadurch einen großen Popularitätswert in großen Teilen der Bevölkerung erlangt.
Yeah.
Dem Fisch soll also das Wasser entzogen werden. Oder der Guerilla die Straßen und Dörfer. Leider enthält Uribes Strategie zur Bekämpfung des bewaffneten Konfliktes, wie zu erwarten war, nur kein Programm zur Bekämpfung der Menschenrechtsverletzungen, von denen der Großteil den Paramilitärs zuzurechnen ist. Ganz im Gegenteil. Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Menschenrechtsgruppen werden zum Freiwild für Paramilitärs, wie Edith, Aktivistin einer kolumbianischen Vertriebenenorganisation, erklärt.
Viele Organisationen wie Menschenrechtsgruppen und Anwaltskollektive, die politische Gefangene verteidigen, werden von der Regierung als Unterstützer der Guerilla denunziert. Für diese Organisation kommt dies praktisch einer direkten Drohung gleich. Die Regierung benannte hier keine speziellen Organisationen, aber sagte, dass die sozialen Organisationen generell Produkte der Guerilla seien. Dadurch geraten diese in das Schussfeld der Paramilitärs. Dies scheint eine Regierungspolitik zur Bekämpfung der Aufständischen zu sein. Da die Regierung keine effektiven Erfolge gegen die Guerilla erzielt, deshalb wendet sich ihr Kampf gegen uns, unbewaffnete Menschenrechtsorganisationen. Schließlich ist das Problem schon mehr als 50 Jahre alt und die Guerilla leistet weiterhin Widerstand.
Dass die Paramilitärs dabei eng mit den offiziellen staatlichen Sicherheitsorganen zusammenarbeiteten und damit noch lange nicht aufgehört haben, ist anhand vieler Fälle bewiesen worden. Während also die Paramilitärs, die schon seit langem breite Informantennetze unterhalten, ihrer formalen Auflösung entgegensehen, werden ihnen sehr ähnliche legale Strukturen aufgebaut. Doch ist der Aufbau eines umfassenden Informantennetzwerks noch längst nicht alles, was allzu sehr an altbekannte paramilitärische Strukturen erinnert. Uribe begann auch sofort, sein Vorhaben umzusetzen, eine Art Bürgerwehr unter der Schirmherrschaft der Armee aufzubauen. Bereits im November 2002 haben 1254 Bauern in Bucaramanga im Magdalena Medio in den Einrichtungen der 5. Brigade mit ihrer Ausbildung begonnen. Die Bauernsoldaten, derer es insgesamt vorerst zwischen 15.000 und 20.000 geben soll, sollen nach ihrer Ausbildung in ihre Dörfer zurückkehren und sich dem dortigen Armeekontingent zur Verfügung stellen. Ihren Tätigkeiten jedoch, wie Ackerbau oder Ausbildung, werden sie angeblich weiter nachgehen können. Kommt es zu einem Angriff der Guerilla, sollen sie diesen auch ohne das Eingreifen der Streitkräfte zurückschlagen. Da sie aber keine vollwertigen Soldaten oder Polizisten sind, bekommen sie nur ein geringes Entgelt. Dennoch werden sie gemäß der Logik des Krieges zu militärischen Zielen für die Guerilla. Weil diese Bauernsoldaten dadurch nicht nur sich, sondern ihr gesamtes soziales Umfeld gefährden, wird das Vorhaben vor allem von Menschenrechtsgruppen sehr besorgt und kritisch betrachtet. Uribe probiert damit nicht, die Bevölkerung aus dem Konflikt herauszuhalten, sondern er macht sie zu Tätern wie Zielscheiben, genauso wie die Spitzel des wachsenden Informantennetzwerks. Der Menschenrechtler Jorge Rojas sieht dieser Entwicklung nicht mit weniger Skepsis entgegen.
Con mucha preocupación, además porque estos anuncios que venían desde la campaña han despertado la preocupación de muchos sectores de la comunidad internacional alrededor de la intención del nuevo presidente de incorporar a la población civil en la confrontación.
Ich betrachte die Absicht des neuen Präsidenten, die Zivilbevölkerung in den Konflikt einzubeziehen, mit großer Sorge. Dies führt unweigerlich zu einer Polarisierung in der Gesellschaft, schürt Misstrauen und Angst und macht die Zivilgesellschaft zum Teil des Konfliktes. Das führt sicherlich dazu, dass der Konflikt noch vergrößert wird. Für die Demokratie und die Menschenrechte im Land ist diese Institutionalisierung des Krieges extrem gefährlich.
El conflicto. Esto lo que hace es institucionalizar la guerra, cierto, pero llevarla a unos extremos muy peligrosos para la democracia y los derechos humanos del país.
Presidente Álvaro Uribe Vélez dicta una cantidad de normas para darle poder a las fuerzas.
Das, was wir sehen, ist, dass Álvaro Uribe uns eine Vielzahl von Regeln aufzwingt, um die Streitkräfte zu stärken und ihnen die Macht zu übertragen, die bislang demokratisch gewählte Bürgermeister und Gouverneure ausübten. Damit will er das soziale Geflecht, die Organisationsform der Gemeinden, zerstören. Er erlässt Regeln und Gesetze, die den Prinzipien des sozialen Rechtsstaates Kolumbien entgegenlaufen. Und er übergibt den kolumbianischen Streitkräften Funktionen, die eines umsetzen. Sie unterdrücken die Freiheit von Menschen und Gemeinden. Uribe ergriff nach seiner Amtsübernahme eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der sogenannten demokratischen Sicherheitsdoktrin. Am 12. August, also ein paar Tage nach seiner Ernennung zum Präsidenten, rief er den Ausnahmezustand aus, den er 3 Monate darauf verlängerte. Dies begründete er vor allem mit der Zunahme der Terrorakte durch die FARC, durch welche die demokratisch gewählte Regierung in Frage gestellt sei. Die hohe Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Mary Robinson, und Nichtregierungsorganisationen bezweifelten derweil, ob, wenngleich die Situation in Kolumbien sehr ernst sei, der Ausnahmezustand seine Berechtigung hat und überhaupt zur Verbesserung der Situation beitragen wird. Die Sprecherin des kolumbianischen Netzwerkes für den Frieden und gegen den Krieg, Ana Teresa Bernal, wird ein kleines bisschen direkter.
Preocupa que sean la población civil, los ciudadanos, quienes estén pagando siempre las consecuencias de situaciones como las que vivimos. Por una parte son las víctimas de la violencia.
Es ist besorgniserregend, dass immer die Zivilbevölkerung unter solchen Maßnahmen zu leiden hat. Erst ist sie Opfer der Bürgerkriegsgewalt, als Entführte, Vertriebene, Verschwundene. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Maßnahmen, die von Staat ergriffen werden, zu einem weiteren Faktor werden, der Schmerz auslöst und sich gegen die Bürgerrechte richtet.
Für Kolumbien ist der Ausnahmezustand im Übrigen eher die Regel. Das Land hat den größten Teil der letzten 50 Jahre im Ausnahmezustand verbracht, wodurch dem Präsidenten und Militär mehr Vollmachten zuteil wurden. Dies führte stets zum Anstieg von durch das Militär begangenen Menschenrechtsverletzungen, von denen der größte Teil straffrei blieb. Dasselbe trifft auch auf diesen Ausnahmezustand zu. Er ermöglichte Uribe am 10. September den Erlass des sogenannten Dekret 2002. Dieser stattete die Streitkräfte mit Sonderbefugnissen aus. Es erlaubte ihnen, Verdächtige bis zu 2,5 Tage auch ohne Haftbefehl festzuhalten. Ebenso wurden Hausdurchsuchungen, das Abhören von Telefonen und die Kontrolle der Post ohne richterliche Anordnung möglich. Außerdem konnten ab nun Teile des Landes unter Militärverwaltung gestellt werden. Diese militärisch verwalteten sogenannten Rehabilitierungszonen wurden sogleich in den Provinzen Bolívar, Sucre und Arauca ausschließlich in von der Guerilla dominierten Gebieten eingerichtet, nicht jedoch in den paramilitärisch kontrollierten. In diesen Zonen müssen von der Militärverwaltung willkürlich bestimmbare Personen um die Erlaubnis bitten, diese Zone verlassen oder betreten zu dürfen. Ausländische Menschenrechtsbeobachter und Journalisten zum Beispiel müssen diese Erlaubnis generell beantragen, und zwar immer 8 Tage vor ihrem geplanten Eintritt in eine solche Zone. Diesbezüglich wurde Uribe scharf kritisiert. Denn das Dekret verstößt sowohl gegen die kolumbianische Verfassung als auch gegen das interamerikanische Menschenrechtsabkommen. Das Dekret wurde auch durch das kolumbianische Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Denn laut Verfassungsartikel 214 müssen bürgerliche Grundrechte und Freiheiten auch während des Ausnahmezustands respektiert werden. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass die Verfassung, auch wenn sie oft als die fortschrittlichste Lateinamerikas bezeichnet wird, eine leere Hülle ist, die nichts mit der Realität gemeinsam hat. Dasselbe meint auch der Bauernführer CDA aus dem goldreichen Süden der Region Bolívar.
La Constitución dice unas cosas, pero la actitud del Estado colombiano y de las fuerzas militares es totalmente contrario a lo que la Constitución dice. Y obviamente que
die Verfassung besagt eines, jedoch das Verhalten vom Staat und seinen militärischen Kräften steht im völligen Widerspruch zu dem, was die Verfassung sagt. Und weil wir es geschafft haben, die heftigen Ungerechtigkeiten von Seiten der Staatsorgane, vor allem gegen die organisierten Gemeinden anzuklagen, setzen sie zwar mit diesen Ungerechtigkeiten fort, jedoch tun sie dasselbe im Namen der Paramilitärs. Und die Leute, die sich nicht mit der Problematik auskennen, schenken dieser großen Lüge, die weltweit verbreitet wird, Glauben. Für die Gemeinden jedoch und die Menschen, die in solchen Regionen leben, sind die Geschehnisse nicht im geringsten ein Geheimnis. Jedoch sind die Menschen sehr eingeschüchtert und können diese Verbrechen kaum aufzeigen, weil sie dabei Gefahr laufen, ihr Leben zu verlieren.
Acá en estos espacios, porque en Colombia desafortunadamente tenemos totalmente cortado este derecho de informar y de opinar y de denunciar.
Die AOC, die in den von ihnen kontrollierten Gebieten ihre Stützpunkte zu Wahlkampfbüros erweitert und die Bevölkerung gezwungen hatten, für Uribe zu stimmen, haben seit der Wahl Uribes bis zum Ende des Jahres einige strategische Manöver hingelegt, um für Uribes Politik salonfähig zu werden. Am 18. Juli gaben die Gründungsmitglieder und Anführer der AOC, Carlos Castaño und Salvatore Mancuso, die Auflösung der AOC bekannt. Das hieß keinesfalls die Demobilisierung der Paramilitärs oder der Verzicht auf funktionierende Vernetzungsstrukturen, sondern war vielmehr ein formaler Akt. Der Öffentlichkeit sollte damit weisgemacht werden, dass die Paramilitärs einen Wechsel unternahmen und sich dabei von jenen Teilen, die für Massaker an der Zivilbevölkerung und Drogenhandel verantwortlich waren, zu distanzieren. So erklärte Castaño, die AOC könnten nicht weiter bestehen, weil einige Gruppen offenbar in den Drogenhandel verstrickt seien. Die Auflösung würde die Neugründung einer nationalen Organisation von Selbstverteidigungskräften ermöglichen, in denen sich alle ehrlichen Kolumbianer repräsentiert und geschützt fühlten. Später argumentierte er, dass die Paramilitärs den Coca-Handel nicht zuletzt auch deshalb hätten betreiben müssen, um den verbrecherischen Guerillas nicht das Geschäft zu überlassen. Sympathisanten der FARC argumentierten natürlich ebenso, nur andersrum. Weiter meinte Castaño, dass gegen die endgültige Auflösung der AOC spräche, dass die Aktivisten plötzlich arbeitslos dastünden, weil, das sagt er aber nicht, sie ja nichts können, außer zu kämpfen und zu terrorisieren und sie am Ende womöglich von den Guerillas übernommen würden. Damit lieferte Castaño Uribe schon einen Grund für die Einbindung alter, als Menschenrechtsverbrecher geächteter, aber inzwischen geläuteter Paramilitärs in den legalen Apparat.
Mit seinem öffentlichkeitswirksam inszenierten Korrekturkurs schielte Castaño auch in Richtung der USA, die die Auslieferung Castaños wegen seiner Verwicklung in Drogengeschäfte beantragt hatten und so beschwichtigt und dazu angeregt werden sollten, die AOC nach ihrer Neuformierung von der Terrorliste zu streichen. Zumindest taten die AOC den ersten Schritt eines Imagewechsels, der den Grundstein für ihre Einbindung in die von Uribe geplanten Sicherheitsstrukturen legen sollte. Nach der Wiederformierung der AOC im September beruhigte sich ihr aggressives Verhalten ein wenig und gipfelte am 29. November schließlich in einem Friedensangebot an die Regierung Uribes, das breitflächig von der Presse veröffentlicht wurde. In ihrem Papier stellten sie sich als glorreiche Befreier großer Teile Kolumbiens von der Geißel der Guerilla dar. Zwei Tage später trat laut El Tiempo die angekündigte Feuerpause in Kraft, jedoch nur im Groben. So fanden in der Folgezeit laut El Tiempo keine Massaker mehr statt, was nicht ganz stimmt, zumindest aber verringerte sich deren Anzahl. Nach genauerem Hinsehen vertieften die AOC jedoch lediglich ihre Strategie, die sie schon das ganze Jahr im Vergleich zum Vorjahr verstärkt verfolgt hatten, um die Statistiker zu täuschen. Statt große Gruppen von Menschen auf einmal zu ermorden, setzten sie diese fest und ermordeten alle einzeln über einen längeren Zeitraum. Auf diese Art hielten sie weitgehend das Versprechen, keine Massaker mehr zu begehen und setzten trotzdem mit der Eliminierung Missliebiger fort.
Die Uribe-Regierung war derzeit bereits mit der Arbeit an einer Verfassungsreform beschäftigt, die Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen ohne anerkannten politischen Status ermöglichen sollte. Diese Reform, die auf heftige Kritik von Seiten der Nichtregierungsorganisationen traf, sollte den Grundstein einer Amnestie für Paramilitärs legen, die sich in das zivile Leben wieder eingliedern wollten. Den Guerillas war unter der Regierung Pastranas, dem bis August 2002 amtierenden Präsidenten Kolumbiens, der politische Status zugebilligt worden. Mit dem Ende der Friedensverhandlungen und der Stigmatisierung als Terroristen im Einklang der US-Außenpolitik seit dem 11. September wurde den FARC dieser Status wieder entzogen. Vor allem, da die AOC, die sich als Verteidiger des Staates vor der Guerilla verstehen, nie ein politisches Programm vorweisen konnten, wurde ihnen nie ein politischer Status zugebilligt. Selbiges hätte zudem zu starkem Widerstand in der Bevölkerung geführt. Aus diesem Grund kam es bislang auch zu keinen Verhandlungen zwischen den AOC und der Regierung. Das hat sich nun geändert.
Allerdings bleibt dabei anzumerken, dass diese Friedensverhandlungen mit relativ viel Skepsis gesehen werden sollten, denn macht man sich deutlich, dass die Paramilitärs eine bewaffnete Gruppierung sind, die ursprünglich von einflussreichen Kräften dieses Landes finanziert und gefördert wurden und auch anstelle der Militärs jedoch im Auftrag der Regierung Massaker und Menschenrechtsverletzungen durchführten, fragt man sich gleichzeitig, inwieweit es dazu kommen kann, dass derselbe Staat nun diesen Paramilitärs eine Immunität gewährt in Friedensverhandlungen, die jedoch niemals als solche gelten können, da sich diese beiden Kräfte niemals den Krieg erklärt haben.
Servicio militar, conmigo no vas a acabar. Servicio que me ata y no obliga a asesinar. Me mando un mundo de loco donde hay que disparar. No importa si que ti no se te porte, de ti arriba me toca matar. Las balas no van a parar, las madres no van a callar. Un pueblo que se educa y pide libertad. Las balas no van a parar, las madres no van a callar. Latinoamericano gritando dignidad. Artículo 18 de mi constitución lo dice muy claramente, respeto en mi decisión. Objeción de conciencia, está bien estipulado. Lo dice muy claramente que nadie será obligado. Entonces yo me pregunto, me digo que es lo que pasa. Violaron mi libertad, mi inicio, mi
y el hospital militar, de manada de locos y no va a estar. Psicópatas repletos de traumas de asesinar a su gente, a su compatriota, que en esta guerra sin sentido también está en la derrota. Las venas rotas, el país se desangra, el poder solo con balas manda y gotas de rap. Las putas calles de América anda, en esta esquina rimo mi copla. En la USA un parcero sopla, miñeros dicen, rebosantes de desobediencia civil. Así mi verso piensa, nunca se vaya a enlistar. Si no lo matan usted va a matar, y si ya estuvo adentro, eduque a otros acerca de cuento. La milicia es dura y es una locura, y si usted lo atrapa, acabará su propio sepulcro.
Colombia sufre, sufre por tu mano, guerrilla. Colombia sufre, sufre mis hermanos, miren. Colombia sufre, sufre por tu mano, paro militar. Sufre, sufre por tu mano, Colombia. Colombia sufre, sufre por tu mano, pandilla. Colombia sufre, sufre por tu mano, Colombia. Colombia sufre, sufre mis hermanos, Colombia. Colombia sufre.
Marcado tengo que estar para poder caminar por las calles en caleta. Tengo que andar con algo facho en las requisas. Tengo
liegt auf der Hand, dass es sich bei Verhandlungen zwischen Regierung und AOC um Augenwischerei handelt, da die Verbindungen zwischen Staatsmännern und Paramilitärs ein offenes Geheimnis sind, das sich vor allem in den gemeinsamen Menschenrechtsverbrechen von Paramilitärs und Armee ausdrückt. Mit den Paramilitärs zu verhandeln und sie alsbald zu amnestieren, ist vielmehr der nächste Schritt, um sie in Uribes Sicherheitskonzept unterzubringen. Außerdem müssen die starken Verbindungen zwischen Politikern, Wirtschaft, Militär und den Paramilitärs unbedingt verhüllt bleiben. Voraussetzung hierfür ist in doppelter Hinsicht die Straffreiheit der AOC. Einerseits können sich Regierungen und Machteliten Kolumbiens kaum die Aufwicklung komplexer Gerichtsprozesse gegen AOC-Funktionäre leisten. Andererseits wissen sie, dass die AOC nicht die Hand vor den Mund halten würden, wenn ihnen dieselben Kräfte, die sie zuvor unterstützten und benutzten, nun plötzlich den Strick um den Hals legten. Der Kompromiss muss her. Die AOC sollen einen geringen Teil ihrer Verbrechen eingestehen. Vieles wird ohnehin auf die Guerillas abgeschoben. Jedoch wird dabei immer betont werden, dass ihre Taten der Verteidigung der Demokratie und der Gerechtigkeit im weitesten Sinne dienten. Für alle anderen Verbrechen halten dann beliebige tatsächlich existierende oder fiktive Paramilitärs her, die die AOC längst aussortiert haben. Das Schuldbekenntnis, verknüpft mit Gelobung von Besserung und dem Eintreten für humanitäre Regeln, soll dann die Tür für Straffreiheit und die Einbindung in zwar nicht ganz neue, dafür aber ganz legale Strukturen öffnen. Ein paar Sündenböcke, die der Weltöffentlichkeit im Falle von Menschenrechtsverletzungen präsentiert werden können, werden sich neben den Guerillas schon noch finden lassen.
Die Verhandlungslösung mit den Paramilitärs, also auf der einen Seite, auf der anderen Seite Militäraufstockung, die höchstwahrscheinlich Druck auf die Guerilla ausüben soll, damit sich diese vielleicht auch in der Zukunft Friedensverhandlungen unterwirft. Gibt Uribe in der Bevölkerung den Anschein der harten Hand? was zumindest zur Folge hat, dass Großteil der Bevölkerung ihn als einen Präsidenten betrachten, der auch wirklich das durchzusetzen scheint, was er vor der Wahl angekündigt hat.
Und auch im internationalen Scheinwerferlicht steht Uribe in erster Linie als ein harter Mann der Tat, wobei den Folgen seiner Politik kaum eine nähere Betrachtung gewidmet wird. Dabei wird weder von der zunehmenden Verarmung der Bevölkerung gesprochen, von der Zunahme der Menschenrechtsverbrechen und der brutalen Eskalation eines Krieges, der so niemals beendet werden kann, noch dass er auf Demonstrationen gegen seine Politik mit heftiger Repression reagiert und nebenher noch verschiedenste internationale Menschenrechtsbeobachter des Landes verwiesen hat.
La paz es la igualdad y a ellos no les conviene, pero es de la única forma en que exista la paz, cuando todos seamos iguales y la guerra no exista más.
Y no se derrame más la sangre de los campesinos, de todos los artesanos, de todos los desvalidos. Cuando todo esto se cumpla, muchas cosas cambiarán, pues habrá igualdad social y ahí reinará la paz.
Los europeos no vinieron a estas tierras a visitarnos como cualquier familia, sino a explotarnos y a llevarse nuestro oro, a esclavizarnos y a cambiar nuestra cultura.
Las olas de presencia,
tercer milenio,
de rayar.